featuring Flex FM. Run.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Simon. Support kommt von keinem geringeren als
Samir. Wisst Bescheid.
Und vor uns liegen wieder 2 Stunden echte Leute, Beats und Stories. Es gibt wieder jede Menge gute Mucke, gemixt von DJ Kitsune, und wir haben hohen Besuch aus der Rap-, Hip-Hop- und Musikwelt. Er ist Rap, er ist Soul, dreifacher Vater mit einem sehr bekannten Freundeskreis, kommt aus Stuttgart aus dem Schoß der Kolchose, ist Rapper, Singer, Songwriter, Produzent, Gitarrist und macht Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Max Herre ist bei uns.
Herzlichen Dank für das tolle Intro.
Gerne. Dir geht's gut soweit?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank.
Sehr schön. Du bist seit über einem Vierteljahrhundert im Business, seit 22 Jahren erfolgreich, hast vor 15 Jahren dein erstes Soloalbum rausgebracht, seit dem 8.11. ist dein 4. Soloalbum draußen, wenn man das MTV Unplugged-Album ausklammert. Athen heißt das gute Stück. Und der gleichnamige Titeltrack, der klingt so.
Willkommen, liebes Athen, und ich wollte mit dir nach Athen. Kommen wir leider nicht weiter.
Weddinger Hinterhof, keine Heizung in der Wohnung. Wir zwischen Acrylfarben, Skizzen, Leinwänden und Depressionen. Ich hab versucht bei mir aufzuräumen, bei dir war Francis Bacon's Atelier. Ich küsste deinen Mund, deine Hände waren bunt, die Luft Terpentin und Kaffee.
Athen, ein Konzeptalbum. Was heraussticht, ist auf jeden Fall der Sound, der Inhalt und der Vibe auf jeden Fall auch, den du da transportierst. Und deine Anfänge, wir sprechen gleich ganz viel über das Album, über dich, aber deine Anfänge mit Musik hast du, wie viele, glaube ich, auf Englisch gemacht, heißt es. Damals in der 6. Klasse einen Text geschrieben an deinen damaligen Schwarm. Stimmt das?
Das stimmt so, ja. Ich habe irgendwann angefangen mit Gitarre, 11, 12, auch Unterricht zu nehmen und konnte so ein bisschen schon was, ziemlich kleine Hände gehabt, war auch kein großer Junge und so. Und mit dem, was ich da konnte, habe ich so die ersten Songs geschrieben. Meine Eltern hatten einen Freundeskreis mit Eltern, die Plattensammlungen hatten. Ähnlich wie bei dir auch. Es gab GI-Kultur auch in Stuttgart. Stuttgart war auch eine Stadt mit vielen Barracks drumherum und es gab eben viele Einflüsse auch an afroamerikanische Kultur, Musik, Clubszene. Und das hat mich früh inspiriert und das waren die ersten Gehversuche.
Wie kam das an beim damaligen Schwarm?
Ich glaube, ich habe es dir nicht gezeigt. Ich glaube, das ist im Giftschrank verschwunden.
In irgendeiner Schublade, ganz
genau,
unten.
Genau. Tatsächlich habe ich ein Buch gefunden neulich. Ich habe das immer in so Büchern geschrieben, wie ich heute auch noch so Book of Rhymes habe. Mhm. Und das gibt es noch, so ein kleines rotes Buch. Da sind auch nur 2 andere Seiten beschrieben noch. Das war der große Versuch, Karriere zu starten und... Das dauerte da noch ein bisschen.
Also die Origins von Max Herre quasi.
Absolut.
Es gibt sie in einem Buch irgendwo.
Sie sind festgehalten. Alles für die Nachwelt.
Okay. Aber das scheint so ein Musikerding zu sein, oder? Die ersten Gehversuche immer so an Frauen. Lieder an Frauen
also,
zu schreiben.
Ja, bei mir hat es nie aufgehört. In den anderen ist es dann irgendwann peinlich und dann wird alles ganz hart und so. Aber ich glaube, das ist der große Motor, sind wir doch mal ehrlich. In allem, was wir machen, ist doch, dass wir Frauen beeindrucken wollen damit.
Leute sind in den Krieg gezogen, deswegen. Die ersten deutschen Texte, habe ich gelesen, kamen dann im Schulfach Literatur. Und ich glaube, die Aufgabe war damals, ein Gedicht zu schreiben, zu konzipieren, vorzutragen. Und du hast dir gedacht, Musik ist eh mein Ding, ich mache einen Rap draus.
Ja, es war mir irgendwie zu trocken und zu läppisch. Und ich hatte schon Musik gemacht und auf Englisch eben, hatte eine Band ab meinem 15. Lebensjahr. Und wir haben probiert, Soul, Reggae, Funk-Sachen irgendwie da zu inerieren, so gut es halt ging. Englische Texte. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist 2,5 Jahre jünger. Der fing an, dann Ende der 80er, Anfang der 90er, die Hip-Hop-Sachen nach Hause zu tragen. Eigentlich vor mir. Und dann kam immer mehr Rap dazu eigentlich auch in meine Sachen. Und erst Englisch. Und dann, wie du es erzählt hast, hatte ich ich habe so ein extra Fach belegt, das hieß Orchideenfach Literatur, um was auszugleichen. Und wir sollten ein Gedicht machen. Ich hatte keine Lust und kam an mit Kassettenrekorder und einem Instrumental und habe gerappt. Und das waren die Anfänge. So, und dann hatte ich 2, 3 Songs und irgendwann habe ich die Massiven relativ schnell getroffen und gemerkt, okay, es gibt in Stuttgart schon eine Szene an Hip-Hops, die sich treffen in Jugendhäusern und auch rappen, und da bin ich dann so reingewachsen ab 91 oder so.
Und ganz so schlecht muss das dieser Rap-Versuch quasi auf Deutsch nicht gewesen sein, weil ich habe gehört, 14 Punkte gab es dafür.
gab 14 Punkte, witzig, ich habe es irgendwann mal, damals einen Freund gehabt, der gedischert hat in einem Club und bin ich ab und zu hin und habe dann so 2-3 Dinger gemacht, unter anderem den auch, und es gibt 2 Erlebnisse, einmal kamen die Massiven und haben gesagt, ja, ey, deine englischen Sachen, lass mal, aber das deutsche Ding war cool, und ein anderes Mal, weil ich erzählt habe, viele GIs im Club auch, kam ein Typ auf mich zu und sagt, I like your flow, but watch your grammar. So. Und ich so, okay, vielleicht lasse ich das mit dem Englischen lieber.
Kannst du dich noch an Zeilen erinnern, so an die, also in diese ersten Gehversuche, Deutsch oder Englisch?
Ja, das war tatsächlich auch interessante Parallele. Anfang der 90er Jahre, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, und es ging auch um so Skinhead-Typen, die irgendwie im Typ auflaufen. Neulich, es war Samstag, es war wieder einmal so weit. Ich komme aus einem Café, ich gestehe ziemlich breit. Ja, ich hatte was getrunken, in Gedanken versunken, lief ich in Richtung Mitte nach alter Samstagabendsitte. Damals diese ganzen Young MC, dick Flows und so. Irgendwie so.
Ja, nice. Also. Aber da cool. War schon der jetzt bekannte Max Herre tatsächlich so rauszuhören, wenn du das jetzt so ein bisschen gerade performt hast.
Mhm. Zumindest das Narrative, ne? Das Storytelling, ja.
Und wenn man wieder den Bogen zu Athen jetzt schlagen möchte, hast du quasi auch damals schon in diesem Rap anstelle eines Gedichts, hast du quasi auch schon weniger dich drum geschert, was so gewollt ist, sondern du hast einfach das gemacht, was du Bock hattest.
Ja, also ich glaube ja, dass es schon immer um eigene Parameter geht in meiner Musik. Also das, was ich will, Musik machen, die ich mir selbst gern anhören will. So, das ist das hehre Ziel, und das verfolgt man, das erreicht man selten, aber das ist für mich schon, worum es geht. Dass ich großer Musikfan bin und sage, irgendwie das hinzubekommen, was meine Ikonen machen, das wär ein Ziel.
Wie würdest du dich in 3 Worten selbst beschreiben?
Perfektionistisch, glaube ich. Also ich will was machen, was gut ist. Perfektionismus sind ja auch immer, hat immer 2 Seiten. Auf der einen Seite eine Hingabe zu einer Sache, auf der anderen Seite auch eine Unsicherheit damit, ob es genügt, so, ob es gut genug ist. Also vielleicht ist da, schwingt die auch mit. Keine Ahnung. Das müssen andere Leute am Ende sagen, was da noch so ist.
Dein neues Album Athen thematisiert, korrigiere mich, Erinnerung, Wandel, unter anderem. Du wusstest anfangs nicht so, wo du hin wolltest, hast du im Interview gesagt mit dem Album. Hast ursprünglich angedachte Konzepte wieder über Bord geworfen. Hast jetzt ein Album draußen, auf dem du dich sehr, sehr stark mit dir selbst auseinandersetzt. Inwieweit war das Album für dich ein Reifeprozess?
Ja, kann man schon so sagen. Also am Anfang, wie ich anfing, Musik zu sammeln dafür, war meine Idee eigentlich eine andere. Und ich wollte mich eigentlich gar nicht so verhandeln, dachte, das ist irgendwie auch nicht so interessant, weder für mich noch für andere. Und meine Idee war, Musik zu machen mit Leuten an unterschiedlichen Orten. Ich bin nach Addis Abeba, habe mit Mulatu Astatke zum Beispiel was gemacht und dachte, da wo diese Ikonen sind, musikalische Ikonen, ich digge diese Musik und arbeite mit den Leuten, da sind auch Stories. Und wie so ein Feldreporter wollte ich rumrennen und irgendwie so Stories heben und habe gemerkt, okay, das ist ein super Konzept, aber ich bin halt kein Feldreporter, kein Journalist und habe mich da ein bisschen überhoben. Und habe auch die Musik weggepackt, die da entstanden ist, und dann wirklich so gedacht, okay, ich fange bei Null an, was passiert, wenn ich mich mit mir befasse, auseinandersetze. Und es ist keine Platte über mich, sondern schon natürlich über Beziehungen, in denen ich mich befinde. Vater-Sohn-Geschichten, die Beziehung zu meinen Söhnen, Beziehung zu meinem Vater, Erinnerungen, alte Beziehungskisten, die ich ausgegraben habe. Und das ist letztlich ist ein großer Teil des Albums. Das ist irgendwie aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus entstanden. Ich glaube trotzdem nicht, dass es bei mir stehen bleibt. Ich glaube schon, dass es was ist, womit Leute relaten können und wo sie ihre eigene Geschichte auch drin finden.
Nee, aber du schaffst es ja ganz gut. Also wenn du sagst, mit dir beschäftigt, du bist ja auch nicht in einem zeitlosen Raum quasi nur für dich, so, sondern natürlich bist du eingeflochten in Beziehungen. Du hast Erfahrungen gemacht, Storys gemacht und transportierst es. Und sehr gut, wie ich finde, tatsächlich. Aber zum Thema Auseinandersetzen, wir sind auf die Straße gegangen und haben andere Leute sich mit dir auseinandersetzen lassen.
Ja, lass mal hören.
Und zwar nur anhand eines Fotos. Wir haben möglichst versucht, Neutrale zu finden. Ich habe dir jetzt mal 2 in die Hand gedrückt.
Okay.
Das waren quasi die, mit denen wir rausgegangen sind. Was glaubst du, was so die Reaktionen waren von den Leuten?
Also muss dazu sagen, für die, die es nicht sehen, und ihr seht es alle nicht, erste ist ein Porträt von mir, mit einem Schattenstrich Balken über die Augen. So, also der Mann mit dem Brett vor dem Kopf. Und das andere ist eine Straßenflucht in Athen. Ja, ein bisschen Stadt im Hintergrund und ein Typ, der lässig, aber schlecht gelaunt in die Kamera guckt.
Im Trenchcoat-Mantel, ne?
Im Trenchcoat, genau. Wir werden sehen, was passiert ist.
Okay. Das ist passiert.
Auf jeden Fall selbstbewusst, würde ich sagen, weil um als Mann eher feminine Schnitte zu tragen, muss man schon Selbstbewusstsein haben. Also viele Jungs sind halt immer, oh, und dann sehe ich dann vielleicht aus wie ein Mädchen oder denken die dann, dass ich irgendwie nicht männlich bin oder sowas. Und man muss schon auf jeden Fall Selbstbewusstsein haben, um so rumzulaufen. Aber es ist attraktiv, nur mal an die Jungs so.
Gut aussehender Mann, sieht aus, als würde er auf sein Äußeres achten, modebewusst anscheinend, würde schätzen, vielleicht ist er in einer Band oder Schriftsteller, irgendwas Kreatives, würde ich sagen.
Selbstbewusst auf jeden Fall, sieht aus wie ein cooler Typ irgendwie, als wäre er witzig.
Er sieht mir so aus wie ein Elektriker.
Ich würde eher Model sagen.
Ich würde ihn auf jeden Fall
Freundinnen und Freunde, also so. Eher Elektriker, sie Model.
So. Einfach mal so, Hauptsache er bezahlt dann auch.
Cool.
Das war eine Reaktion. Ich meine, es ist ja sehr, sehr oberflächlich. Man
hat mich auf jeden Fall trotzdem wiedergefunden. Ich finde
es interessant, ne? Also man hat wirklich, die kennt dich in der Regel nicht. Wir versuchen Leute, wir fragen im Vorfeld so, kennt ihr die Person? Und so, nee, versuchen möglichst Leute zu finden, die quasi dich nicht kennen. Mhm. Und dann, nur anhand eines Fotos, geben sie Aussagen. Und es ist interessant teilweise, wie viele dann doch in irgendeiner Form zutreffend sind.
Ja, absolut, absolut. Das Feminine habe ich jetzt nicht so entdeckt, aber ich nehme es mal mit. Muss dazu sagen, ich trage Trenchcoat. Und auf jeden Fall, ich bin ja froh, dass die Schnitte anders werden. Und ich bin auf jeden Fall ja nie ein Musiker, urbaner Musiker gewesen, der laute Logos getragen hat. Insofern lasse ich das so stehen.
Nochmal zum Thema Selbstreflexion. Auf dem Song 17 reflektierst du dein eigenes 17-jähriges Ich und mit dem deines mittlerweile fast 19-jährigen Sohnes.
Ja.
Und sagst unter anderem, und meine alten Lügen muss ich dir jetzt glauben. Du hattest vor allem nur Glück. Wie war das? Also wie war diese Auseinandersetzung, wenn man sich jetzt quasi als Dad so wiedererkennt in seinem Sohn?
Ich fand das erstmal das formell interessant, das zu machen, weil es gibt ja, was ihr alle kennt, den Reminisce-Song. So, und ich habe ein paar gemacht auch, erste Schritte mit Freundeskreis und so weiter. Und eigentlich bin ich dahin zurück und die Musik ist auch angelehnt an 90er Jahre Boom-Bap, ist aber eher Lo-Fi, heutzutage so beatige Kultur. Aber erstmal damit zu spielen, mit so formellen Dingen. Und dann ja, inhaltlich, klar. Also ich kann an diese Orte zurück und dadurch, dass ich diese Musik noch mache und mich mit Rap befasse und mit jungen Leuten zu tun habe, ist es mir auch sehr nah und ich fühle mich auch nicht alt oder removed von diesem Teil meiner Persönlichkeit. Es ist einfach nur komisch, dass wenn ich meinem Sohn begegne, der jetzt 19 ist und der in dieser Kultur auch unterwegs ist und sich da drin probiert und dass ich mir eben in zwei Rollen gleichzeitig begegne. Einmal als eigentlich so ich selbst so oder jemand, der mir total nah ist und der ein Freund hätte sein können damals und gleichzeitig höre ich meine Eltern durch mich reden so und das ist manchmal eine interessante Situation. So und in der Lebensphase für mich war es so, dass ich gemerkt habe, wir sind eine andere Generation an Eltern, wir sind näher an unseren Kindern dran, wir geben ihnen auch nicht das Gefühl, dass wir diese allwissenden Instanzen sind, sondern es ist eine Reise, auf der man zusammen ist. Und das ist zumindest mein Blick darauf, dass ich sage, ey, wir machen das beide hier zum ersten Mal. Ich kann dir aus meinem Leben erzählen und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das meine ich auch mit dem vielen Glück. Am Ende sind diese ganzen Geschichten, die ihr auch hattet, so in denen ihr so Grenzgängertum betrieben habt, das sind Anekdoten, weil wir da rausgekommen sind und die transformiert haben in was Positives. Wir sitzen alle hier. Und trotzdem haben wir alle diese Homies, die das Glück nicht hatten, ne? Und die zurückgeblieben sind. Und natürlich aus einer Vaterperspektive hast du immer beide Geschichten vor Augen. Und sagst immer, okay, das kann irgendwie am Ende eine Anekdote sein für dich und dann ist es nur witzig, aber es kann halt auch schief gehen und sei dir gewahr darüber.
Ja, ist aber gut, was du sagst, weil als Porky hier war, ist ja auch Papa, der hat auch gemeint, es sind nicht meine Kinder, die sind schon fertig. So. Ich sag denen ganz kurz so ein bisschen, hilf denen quasi ein bisschen aufzustehen und laufen zu lernen und die sind ja fertig so. Und es ist, also im Endeffekt sind die ja eigene Individuen schon so. Ja. Und natürlich versucht man so ein bisschen zu guiden. Aber das, was du auch gemeint hast, dass man so, glaube ich, diese Elternrolle für sich jetzt in der Generation, wo du oder Porky bist oder wir jetzt quasi ein bisschen anders definieren, definitiv. Aber du hast auch gesagt, der 19-jährige Sohn probiert sich jetzt ein bisschen aus, macht eigene Schritte auf dem Musikfilm zum Album, der auf jeden Fall sehr sehenswert ist, hat er sogar einen eigenen Part und unter anderem klingt er so.
Ruhig wird Boxer, scheiß auf Schule, keine Hoffnung, mit meinem Shooter in dem Ober über den Kudamm für die Offenen. Sagt mir Bruder, was für Fußmann, wir sehen Mula, nur ein Bodrum, ja statt Mutterfisch, kein Judas, in der U-Bahn wird gehotbox.
Ja, da war 17, geil. Ja.
Ganz kurz mal, abgerissen. Ja, ja. Und dann am Ende guckt er noch mal so lässig in die Kamera, macht so easy. Ja.
Nee, ich meine, die Schritte sind total interessant, weil alle paar Wochen gibt es eine komplette Transformation und ihr wisst, wie das ist in dem Alter einfach. Wie schnell man wächst und lernt. Ja. Und keine Ahnung, ob es sein Weg ist. Ich glaube, er ist für ihn macht es einfach Spaß. Er sieht das jetzt nicht als seinen Beruf oder sowas bisher. Ist auch, glaube ich, schwierig, wenn du Eltern als Musiker hast, die aus diesem Genre auch kommen, dass du natürlich schnell gestempelt oder gelabelt bist. Und da ist er, glaube ich, noch so am Überlegen, was es wird.
Aber warum ist er nicht auf dem Album drauf? Oder habe ich ihn übersehen, den Part? Weil auf dem Album ist ja quasi sein Part nicht drauf. Der war exklusiv für den Musikfilm, ne?
Ursprünglich war es geplant fürs Album und der war ein Appendix an einen anderen Song, den ich nicht fertig gekriegt habe oder nicht zu meiner Zufriedenheit. Und dann hatten wir zum Glück den Musikfilm schon gemacht und es war klar, der Part hat Eingang in diesen Athen-Kosmos. Und wir haben es verschoben, wir haben es vertagt, diese Sache. Aber
schade.
Ja, die hat schon wieder Dinge, wo ich sage, das ist jetzt schon auf einem anderen Level. Das muss andere Sachen machen jetzt. Neues Album.
Ja, bei Insta hast du ja auch gesagt, dass das einer auf jeden Fall deiner Lieblingsrapper ist. Verständlicherweise.
Klar, da bin ich natürlich auch nicht ganz unbefangen, was das angeht. Aber nein, ich halte ihn für sehr talentiert, kann ich sagen. Und ich bin jetzt kein Tennisvater, der so seine Kinder triezt, aber auch niemand, der so auf dem Elternabend immer aufsteht und reden darüber hält, wie toll seine Kinder sind. Jetzt mal so objektiv, wie ich das sagen kann.
Also ich habe den ja auch nicht umsonst hier rausgeholt, diesen Part und auch gerade diese Stelle, weil ich auch sage, so okay, also für einen 17-Jährigen so.
Krass, hört sich sehr gut an.
Kann man nichts sagen. So, da gibt es einige weitaus Ältere, die das weitaus anders machen.
Ist auf jeden Fall interessant, glaube ich, jetzt für diese Generation, weil einfach Straßenrap so dominant ist. Mhm. Und wenn du ein Kid bist, das observiert alles, ohne es selbst zu leben. So, und das muss man sagen. Trotzdem einen Weg zu finden, wie du das beschreiben kannst, ne, wie ein Chronist. Ohne plötzlich sozusagen alter Ego entwickeln zu müssen, der so tut, als würde er all diese Dinge machen. Und ich glaube, das zum Beispiel hat er sehr schnell verstanden, dass er ein Chronist sein kann, wie Nas das damals gesagt hat. So, ich kann sehen, was es ist, ohne involviert zu sein. So, ich gucke aus meinem Fenster und das ist einfach Blockleben hier. Und das gilt natürlich für Charlottenburger Jungs genauso, dass sie von viel umgeben sind und trotzdem sozusagen da nicht immer mittendrin stehen.
Mhm. Azad hat auch, als er bei uns war, auch einen Unterschied gemacht zwischen Gangster-Rap und Straßenrap.
Ja.
Und Straßenrap quasi derjenige ist, der mehr so diese Chronisten-Perspektive einnimmt und erzählt, erzählt über das, was er sieht und was passiert um ihn rum. Und Gangster eher derjenige, der es wirklich involviert ist.
Genau. Ja, und bei ihm, Azad, macht es ja auch total Sinn. Er war wirklich der Erste, der sozusagen das, was auch IAM in Frankreich oder so gemacht haben, Shuriken, Akhenaton, der diese Perspektive, auch so diese Teacher-Perspektive reingebracht hat in sein Zeug. Dass er gesagt hat, ey Leute, ich sehe das alles und ich habe auch meine Widersprüche, aber so do the right thing.
Einer deiner ersten Auskopplungen war der Song mit Tretti. Mhm. Und auf jeden Fall von uns beiden einer der Favorite-Songs auf dem Album.
Super Video auf jeden Fall. Wo hast du das Video gedreht eigentlich?
Das haben wir außerhalb von Barcelona gedreht. Das ist ein Bildhauer, der diese Villa gebaut hat irgendwann mal. Javier Corbaron heißt er, glaube ich. Oder Corbero. Hab's vergessen, ehrlich gesagt. Muss es auch nochmal nachlesen. Und das ist einfach so ein verrücktes Haus, ne? So fast wie so ein Escher-Gemälde sieht das aus. Und wir haben das irgendwann entdeckt und ich dachte, ich will für diesen Villa-Song wäre das perfekt.
Cool. Ja, da hat der Tretti auch zum ersten Mal, glaube ich, keine Kappe an.
Kann das sein? Ich habe ihn gezogen. Ich habe gesagt, hey, komm, lass uns mal ein bisschen hier. Ihr habt ja das Foto gesehen von mir. Lass mal ein bisschen Fashion machen, ein bisschen zeitlos gehen. Und für mich ist es perfekt, weil ich hatte so eine Vorstellung von so einem 60er-Jahre-Film an der Côte d'Azur mit Alain Delon und Brigitte Bardot oder so. Und auch seine Klamotte und eine Persol-Sonnenbrille. Und dann haben wir diese alte Pagode, diesen Mercedes. Er hat auf jeden Fall verstanden, die Vision, und ist mitgezogen.
Hat er sich ein bisschen gesträubt am Anfang?
Er hat schon gesagt, ey, ich habe gesagt, ey, Baseball-Kappe geht nicht, das ist Max Herre-Kosmos hier, wir können jetzt hier keine Labels.
Max sein Album hat 7 Jahre gedauert. Das ist sein Konzeptalbum. Nur ein Lied unter 3 Minuten, glaube ich, im Zeitalter von Streaming. Du wurdest schon mal gefragt, aber es ist offensichtlich. Und du hast gesagt, du wolltest Songs machen, keine Tracks. Ich glaube, für viele ist das sicher dasselbe. Wie beschreibst du den Unterschied?
Ein Track ist, glaube ich, im Rap, wir kennen es alle. Wir kommen meistens, dann kommen wir eher über die Strophen und haben irgendwie was zu flexen und machen. Und das kommt eher über so ein Gefühl und so ein Skill-Ding. Und dann irgendwann sagt man, okay, was ist jetzt der Refrain? Und dann schreibt man den auch noch. Mhm. So geht man an Tracks ran, meiner Meinung nach. Es gibt super viele gute Rap-Tracks. Ein Song ist was von vornherein eine Musik, glaube ich, hat, die sehr emotional aufgeladen ist, die schon sozusagen auch verlangt nach einer Geschichte, nach einem Narrativ oder einem starken Leitmotiv, und du kommst eigentlich über diese Geschichte, die du dir überlegst, oder über dieses Leitmotiv rein, und oft entsteht erstmal die ersten paar Lines, die eigentlich einen Refrain darstellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, beim Songwriting der Unterschied, dass du eher über ein Refrain kommst und dann guckst, dass die Strophen diesem Refrain dienen und das Narrativ darauf hinzielt. So, und in meiner Erfahrung ist es so, es gibt ein paar Tracks, die feiern wir alle. Cream, Get the Money oder was weiß ich, was ist eher Track-Business, und trotzdem ist es ein Klassiker. Mhm. Aber ich habe für mich gelernt, dass viele der Songs, die ich gemacht habe, eher überdauern als die Tracks, weil sie nicht so einer Mode unterliegen und weil sie auch unabhängig von Beat-Moden und sowas passieren. Anna ist ein Song und kein Track, deshalb hat er vielleicht länger gelebt. One Love von Nas ist ein Song und kein Track, deshalb wird dieser Text immer episch sein und immer eine Richtigkeit haben.
Aber wobei du jetzt, wenn du es jetzt so beschreibst, glaube ich, viele Künstler würden jetzt auch sagen, ja, ich gehe auch über Hook rein, ich mache auch quasi meine Strophen, passen sich der Hook an, es hat ein übergeordnetes Narrativ, ja, wenn du es so nennen willst, aber trotzdem sind die, also du gehst ja in deine Songs viel anders ran, ne? Du hast viel mehr Intro, das baut sich viel mehr auf, so, da gibt es längere Passagen dazwischen, also du gibst ihm viel mehr Raum.
Ja, obwohl so. Das glaube ich nicht, das ist, was es nahezu Songs macht, das ist schon Produktion dann eher. Ich glaube, einen Song erkennt man daran, dass man ihn eigentlich auf jedes Instrumental oder auch ohne Musik oder nur Klavier begleitet oder mit einer Gitarre machen kann, und immer ist der Song ist immer zu erkennen. So, das glaube ich. Das muss keine komplizierte Komposition sein, aber er muss einen bestimmten Aufbau haben und er will irgendwie, also es ist wie ein 90-Minuten-Film, der auch immer nach ganz bestimmten Regeln abläuft. Wenn jeden Film der Welt kannst du untersuchen, und er wird immer den gleichen Aufbau im Narrativ haben und an der richtigen Stelle die innere Wendung und die Katharsis und wie sich's auflöst. Und ein guter Song hat das irgendwie auch. Der unterliegt bestimmten Storytelling-Kriterien.
Nochmal zu der 7 Jahre, die es gedauert hat.
Ich wollte zu der Tisch kehren. Da ist ja viel reden über andere Dinge.
Kommst du drum herum, glaube ich. Aber ich will den Bogen schlagen, im Bogen schlagen. Du hast, sprichst auf dem Song, thematisierst Privilegien haben, sich denen bewusst sein. Du hast den Song Sans Papier, wo du auch nochmal dieses Reisethema, was auf dem Album Athen ja auch nochmal ganz deutlich draußen ist, nochmal aus einer anderen Richtung beleuchten wolltest. Und ich habe mir dann gedacht, als ich gehört habe, okay, wow, das ist tatsächlich jetzt schon 7 Jahre her, dass als Max Herre es natürlich eine komfortable Situation ist,
absolut,
7 Jahre zu warten. Oder sich 7 Jahre Zeit zu lassen, sage ich jetzt mal. Du hast ja nicht gewartet und dann hast du gesagt, ich mache jetzt ein Album, sondern es hat sich ja alles so entwickelt. 2015, glaube ich, der erste Athen in Tel Aviv entstanden, so, und über die Jahre ist das alles so ein bisschen geboren. Und dass das letztendlich ein Privileg von dir ist, so ein Konzeptalbum vor allem auch, nach 7 Jahren in einen Markt zu bringen, der halt so krass dominiert ist von Streaming und quantifizierbaren Erfolgen.
Ist absolut ein Privileg und ich bin mir dessen auch bewusst. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich schon Sachen auch zur Disposition stelle. Also ich glaube, wenn ich in einem anderen Zyklus Platten rausbringen würde, ich habe nach Hallo Welt das Unplugged-Album gemacht, das war natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, mal über 2-3 Jahre in Folge. Und es schlägt sich natürlich auch nieder in Erfolgen wie Konzerttickets verkaufen. Ich bin mir schon bewusst, dass ich das auch immer wieder neu aufbauen muss. So, und dass 7 Jahre in der Popwelt ein großer Zyklus ist und du Leute auch verlierst und Leute wieder neu ranholen musst. Ich kann es halt nicht schneller. So. Und ist auch nicht das Einzige, was ich mache. So, ich produziere nebenher, ich habe mit Joey Gleistreik zwischendurch produziert. Wir haben Megalo mitgeholfen bei Regenmacher. Es gibt einfach für mich dann auch andere Sachen zu tun zwischendurch, aber für mich selbst ist es so, ich kann einfach keine Sachen rausbringen, die ich nicht dringlich finde. So, und für mich ist der Prozess eigentlich, bis ich entschieden habe, was will ich machen unter all den Optionen, die es gibt, was will ich erzählen, wie soll das klingen, ich brauche da einfach eine Weile. Und dann sind, also ich würde sagen, 3 Jahre netto ist dann für mich eine Zeit, die das durchaus ausbrauchen kann, so von den ersten Ideen musikalisch bis hin zu einem fertigen Platte.
Wie wichtig ist dir noch Erfolg? Weil ich meine, wie gesagt, du bist seit über 25 Jahren, glaube ich, im Business, seit 22 Jahren erfolgreich, habe ich jetzt gesagt, am Anfang durch A&A. Klar, der überlebt nicht ewig so, aber sind ja schon viele Sachen rausgekommen, die auf jeden Fall
definitiv Impact haben. So. Viel Glück gehabt und trotzdem gibt es natürlich auch bei mir Dips wie Geschenkter Tag, eine Singer-Songwriter-Platte, die dann nur noch ein paar Leute hören wollen und die von vielen anderen gebasht wird. Und ich glaube, das gehört natürlich auch dazu, so dass es nicht immer nur Wachstum gibt, sondern dass man sich auch, und bei mir war es eher andersrum. Es gibt viele Künstler, die wachsen sozusagen ganz natürlich über viele Jahre. Wir sind mit einem ziemlichen, sagen wir mal, on a high note reingekommen ins Game und dann wird das auch mal wieder kleiner. Und Erfolg insofern, also wenn es sich münzt in Feedback und in Anerkennung oder in eine Plattform, die man bekommt, um seine Kunst zu zeigen, ist es mir wichtig. In Form von Accolades wie Platinplex oder was ist alles, also diese Sachen, die man sich so erzählt in irgendwelchen Hip-Hop-Texten, weniger. So, es geht für mich, ja, also Plattform ist für mich ein hohes Gut zu sagen. Also es gibt irgendwie einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit für diese Sache und sie erfährt eine Art der Wertschätzung. Das ist natürlich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre mir nicht wichtig.
Inwieweit glaubst du, ist es heutzutage schwieriger, Raps, die einen tieferen Sinn oder ernstere Texte oder viel Text enthalten, damit die breite Masse zu erreichen?
Ja, ist, glaube ich, gerade schwieriger, weil es natürlich durch Streaming sehr formatiert ist und ich hate das überhaupt nicht. Ich finde es auch, dass es interessante Musik produziert. Jedes Format produziert auch immer wieder interessante Sachen und ich finde das auch eine große Kunst, auf 2,5 Minuten ein Ding zu nageln und nach 8 Sekunden einen Song zu entwickeln, der nach 8 Sekunden sich erklärt in multiplen Hooks und das muss man können so und das ist auch und es gibt viele Leute, die das gut machen und da gibt es überhaupt nichts Schlechtes drüber zu sagen. Ich glaube, was Hip-Hop nie gut tut und Hip-Hop hat leider die Tendenz in Phasen sehr monokulturell zu sein. Ein Sound ist dominant und dann machen alle das irgendwie und das ist ein bisschen schade und da denke ich, wenn man nach Amerika guckt oder manchmal auch nach England, das ist ein bisschen breiter aufgestellt. Es gibt auch dominante Sounds und trotzdem gibt es eben so neben, keine Ahnung, den Quavos, gibt es eben Coles, so, ne, die genauso erfolgreich sind und ne, keine Ahnung, neben Cardi B, whatever, gibt es irgendwie Chance the Rapper oder so. Ne? Es gibt diese Pole mehr und es haben verschiedene Schulen haben Platz und eben auch Lyricists haben ihren Platz. Und das finde ich hier manchmal ein bisschen schade, zumindest in dem, was wirklich durchschlägt.
Was nach oben schwappt quasi.
Was nach oben schwappt, dass man sagen kann, es ist sehr monokulturell dominant in eine Richtung. Gerade ist es eben Streaming-Sound und sagen wir mal Trap angehaucht, autotuniger Sound und ich finde, da gibt es, für mich ist es auch nicht über einen Kamm zu scheren. Es gibt unglaublich gute Sachen und weniger gute Sachen, aber die gibt es bei den Conscious Rappern genauso. Genau. Aber das würde ich mir wünschen, dass es mehr Gleichzeitigkeit und mehr Variationen gibt.
Mehr Platz für Diversität in der Musik.
Mehr Platz für Diversität,
genau. Das kommt bestimmt nochmal wieder zurück, so wie R&B und Soul in Deutsch. Weißt du? Haben wir ja letztens nochmal drüber geredet.
Ja, auf jeden Fall, dass das auch wieder, also immer noch schwer hat, quasi durchzudringen, so diese ganzen Sachen, obwohl es großartige Künstler gibt.
Genau. Ja, guckt euch Jonesman an. Jonesman macht das länger als ich, habe ich das Gefühl. Und weißt du, haut jetzt ein Ding raus, was einfach gut ist. Ich will ja Frankfurter Wisse, der ist eine Legende.
Großartig. Ja, Jonesman muss auch wieder vorbeikommen, das weißt du selber.
Auf jeden Fall. R&B Soul muss man sagen, dass es ist in Amerika ganz klar das kleine Geschwister von Hip-Hop gewesen und ist auch immer sozusagen, konnte deshalb auch immer wachsen im Fahrwasser von Hip-Hop. In Deutschland ist es nie ein Genre geworden, weil es einfach nicht genug Protagonisten gab, das sich etabliert hat. Ne? Sondern es gab immer Einzelkünstler. Xavier war irgendwie groß als Soul-Sänger, aber es war kein R&B. Er hat sich dann, es wurde als was anderes rezipiert. Joy war sehr schnell sehr anspruchsvoll und soulful und hat in diesem Fahrwasser ist jetzt nicht eine Szene entstanden, die sozusagen nachhaltig wachsen konnte, sondern es sind eigentlich immer Einzelkämpfer. Und das ist anders als im Hip-Hop. Wir bringen Platten raus und es gibt inzwischen, es gibt eine ganze Industrie, aber es gibt auch eben Plattformen, wie euch zum Beispiel, die einfach genauso originär Hip-Hop sind, wie die, die es machen und das in aller Würde besprechen können. Das fehlt, glaube ich, im Soul-R&B sehr in Deutschland.
Ja. Was schön ist, dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall auf deiner Platte, um Themen anzusprechen und auch wichtige Themen anzusprechen, nämlich unter anderem wie den nächsten Song.
Genau, der nächste Song mit Fat Tony, Sugar MMFK, Megalo und Dirk Lovzov.
Dirk von Lovzov, genau.
Dirk von Lovzov. Wie ist dazu gekommen eigentlich zu dem?
Sugar sticht ja sehr raus.
Sugar sticht raus. Also Sugar für euch im Line-Up, weil ihr das nicht erwartet habt, dass er da.
Naja, wenn man sich mit dir beschäftigt, ist Fat Tony, also naheliegend, Megalo ist klar, ist quasi so fast in der DNA drin, so wie Afrop ja auch. Fat Tony ist auch sehr naheliegend, weil er diese Thematik auch immer wieder auf dem Schirm hat und es sehr gut transportieren kann. Gut, Dirk ist auf jeden Fall auch ein großartiger Musiker und du hast ein breites Musikverständnis und er sich dieser Thematik auch immer wieder widmet. Sugar
ist einfach der neue Junge, der junge King am Block. So. Und witzigerweise, mein großer Sohn hat ihn mir schon vor ein paar Jahren gezeigt. Weiß nicht, wann kam Trikot von Paris. Das gab noch ein, zwei Songs vorher und da war er schon drauf und hat das so gespielt zu Hause. Und ich fand ihn sehr, sehr gut, sehr musikalisch. Und ich mag, wir haben gerade über Soul geredet.
Genau.
Es gibt diese Typen im Hip-Hop ja auch wie Afro oder sowas. Du hörst einfach durch ihre Raps, hörst du Soul-Musik durch und hörst einfach ein ganz klares verortet und gerootet sein eigentlich in Black Culture und Black Music. So. Und das ist für mich bei Sugar auch so, dass er einfach.
Ich finde auch, der hat eine kräftige Stimme, so auch so eine so Metric Games
Style. Metric Games Style, ja.
Ja, zum und Beispiel er klingt so, eben international.
Auch so hoch singen, so zum Beispiel, weißt du?
Genau, und er ist jemand, und das war für uns immer wichtig, auch also schon zu Anfang, dass wir so, inzwischen gibt es ein Genre, das heißt deutscher Rap. Für uns, wir fanden das ein furchtbares Label früher, so, weil wir wollten Hip-Hop machen in deutscher Sprache. Aber wichtig war, dass Hip-Hop ist, dass man sich erstmal auf einen internationalen Sound einigt und auch den Anspruch daran hat, dass das irgendwie für andere Leute, die nicht Deutsch können, interessant ist. Und irgendwann hat sich das in Deutschland verselbstständigt und entkoppelt. Und es gibt was, das gar nicht mehr den Anspruch hat, sozusagen international zu klingen. Und wenn jemand kommt wie Sugar, der das macht auf so großartige Art und Weise, dann bin ich natürlich sofort Fan. Und ich habe diesen Refrain, der so ein bisschen eine Dancehalligkeit hatte. Und ich wusste bei Mega, man muss ihn nur dahin schucken, der hat diese Stimme und der kann auch diesen Singsang, er hat es nur noch nicht oft ausgepackt, auf BSMG, dem letzten Album mit Musa und mit Ghanaian Stallion, so ein bisschen, gibt es so Anklänge und er macht es immer mehr und für mich war es so, ich habe ihn ins Studio geholt, habe gesagt, du, ich weiß, du kannst es und jetzt wird hier Dancehall gesungen. Und bei Sugar wusste ich das auch, dass er das kann und das war die eine Komponente, warum er mit drauf ist und die anderen auch. Und die andere war, dass ich einfach, dass ein Song ist über die neue Rechte und ich glaube, wir müssen einfach wirklich breites Bündnis hier zusammenholen und Schulterschluss und sagen, ey, es gibt viele, viele Entwürfe in Deutschland und Menschen, die hierher gehören und die ihr Leben leben und die ihre Art von Deutschland repräsentieren und das lassen wir uns nicht nehmen von Leuten, die irgendwie engstirnig sind.
Max Herre ist bei uns. Seit dem 8.11. ist sein viertes Soloalbum draußen, Athen. Ab März ist er auf Tour und ich freue mich, dass er da ist. Denn ich glaube, 1999 wäre das eventuell nicht passiert, wenn man sich den Track nochmal anhört.
Wenn ich mein Porträt entstellt von einem Reporter sehe, der Wahrheit weniger verpflichtet als ein Portemonnaie. Man mir mein Ort vertrete, Pietät zum Propheten. Lieber Rap, Koryphäe als Teenie Mac, Protégé. Enttarn das Pop-Metier und bahn mir dort den Weg. Ich trotz der Odyssee, weil hinter mir die Posse steht. Die Presse treibt kein Pfeil in unsere Sozietät.
Ouais, ouais, bonbon, et tout ça.
Oldschool-Rap.
Exklusiv-Interview 1999 mit Afrop noch für die jüngere Generation. Kannst du kurz den Hintergrund von diesem Track nochmal ganz kurz skizzieren?
Also man muss sagen, es ist grundlegend eine andere Zeit. Es gab kaum Hip-Hop-Medien und man hat viel zu tun gehabt mit Medien, die artfremd waren und die einem die komischsten Fragen gestellt haben und das war ein Track einfach gegen diese Art von Journalismus, der unqualifiziert war und der eigentlich so auch den Sellout betrieben hat. muss auch dazu sagen, Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre, sind halt alle auf den Zug gesprungen und wollten ein Stück vom Kuchen abhaben und eben auch viele Leute, die mit der Kultur überhaupt nichts anfangen konnten eigentlich. Und das war so eine Antwort auf diese Leute eigentlich.
Erinnerst du dich an die krasseste Story auf dich im Hinblick?
Nö, aber es gab schon natürlich Stilblüten. Es gab so, wir haben zum Beispiel nicht mit der Bravo gearbeitet, eigentlich die ganze Hip-Hop-Szene nicht. Wir haben uns damals auch mit Beginnern so verständigt, haben gesagt, ey, irgendwie, die machen das nicht gut und nicht richtig, lass einfach nicht mit denen reden. Gab es eine große Doppelseite mit mir so als Pin-Up, wo wir uns ich mich sehr aufgeregt habe, weil ich natürlich aus einer Szene kam, so Kolchose, wir waren viele Leute und wenn du einen so raushebst und dem so zum Bestimmer über alle anderen machst, dann das war für mich ein schlechter Look und auch für die Szene so und da haben wir uns sehr drüber echauffiert, auch zu viel natürlich, wenn man jung ist, neu im Game, alles ist einem wahnsinnig wichtig und man schlägt Terz an jeder Stelle, aber ja, daran kann ich mich erinnern.
Also hat sich deine Sichtweise auf die aktuellen Hip-Hop-Medien geändert?
Ich finde erstmal toll, dass ich meine, die Leute, die es wirklich erleben und schon immer hören, dass die es auch besprechen. So. Und ich glaube, das ist eine große Qualität. Auch da kann ich sagen, würde ich mir wünschen, dass es so in jedem dieser Untergenres Hip-Hop, dass es da irgendwie Spezialisten gibt, die auch zu Wort kommen. So. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass Rap von den Leuten besprochen wird, die diese Kultur verstehen.
Du warst ja ein paar Jahre weg. Ich weiß, du willst es nicht thematisieren, aber es waren tatsächlich 7 Jahre.
Auch nicht das erste Mal in meinem Leben, insofern. Ich kann es verkraften.
Nee, aber du hast damals einen Song gemacht, der auch sehr großartig war mit vielen großartigen Künstlern. Rap ist und da habt ihr immer eure eigene Definition von Rap quasi drauf gemacht und unter anderem hast du da Folgendes gesagt. Yeah.
Sein Stil entwickeln, Junge, mach dein Ding. Zu viele MCs, die wie jemand anders klingen. Rap ist Respekt vor den Architekten. Zu Ehren, wem Ehre gebührt, heißt doch nicht Arsch zu lecken.
Das war einer deiner Parts, dein Part aus Rap ist. Unter anderem noch Motrip drauf, Sammy, Afrop, Mega mit auch einem großartigen Part. Und findest du, dass diese Bausteine, die im Speziellen du da beschreibst und diese Sektion, die ich gerade rausgeholt habe, immer noch Rap definieren? Heutzutage? Oder nach 7 Jahren?
Ja. Müsste ich mir nochmal anhören, was ich da sage alles. Aber ich sag zum Beispiel die Line, Rap ist Soul-Musik, du wirst nie ein guter Rapper, wenn du Soul nicht liebst. Und ich denke das so. Also wir sind Musiker. So. Und ja, für die Leute, für die Rap nur eine Haltung ist oder nur eine Plattform ist, um irgendwie möglichst schockierende Sachen zu sagen, die sind eigentlich nicht richtig aufgehoben. Die sollen Stand-Up-Comedy oder so machen. Oder ich finde, Rap ist schon Musik. So. Und das muss auch der Anspruch sein eines jeden Rappers, dass er was macht, was sich Leute gerne anhören wollen und was Leute berührt und mitreißt, egal ob es aggressiv ist oder keine Ahnung, smooth oder so, aber trotzdem, es geht um Musik und das, was wir auch vorher besprochen haben, dass man irgendwie sich auch sieht als Teil eines internationalen Movements und Rap, was mir gefallen hat immer, war dieser Wettbewerbsgedanke zu sagen, ey, ich habe was gehört von jemandem, das spornt mich an, was zu machen, was noch krasser ist und das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Es gibt immer noch den Ethos bei vielen Leuten, aber bei vielen auch nicht. So, und ich glaube natürlich auch diese Tatsache, dass alle gleich ihre Videos machen und auf YouTube stellen und so weiter, dass es wenig Zeit gibt für junge Rapper auch mal zu wachsen und auch mal Sachen zu machen, die sozusagen nicht direkt an der Oberfläche landen, sondern die man vielleicht mal ausprobiert, auch mal live ausprobiert und ein paar Leuten zeigt und auch einfach lernt. So, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man einfach an seinem Handwerk arbeitet und dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich was an den Tisch zu bringen, was so noch nicht da war oder was eine Qualität hat, die andere aufhorchen lässt, dass man es dann raushaut.
Das hast du ja auch gemeint in der Line, dass man dann seinen eigenen Stil entwickelt und den Architekten quasi auch Tribut zollt.
Auch was ich, also für mich so ganz selbstverständlich ist, dass die Leute, die vor mir kamen in der Musikgeschichte, so, dass die sind die Architekten des Sounds, den ich mache und so geht es weiter. Und natürlich lebt Hip-Hop auch davon, dass man sich irgendwie wehrt gegen das, was davor war und dass man sich abgrenzt und dass man sagt, ey, wir bringen jetzt unseren Namen, unseren Stadtteil, unseren Sound auf die Landkarte und das ist auch eine Form von Abgrenzung. Aber es muss irgendwie in einem Fluss bleiben und man muss trotzdem sagen, ey, selbst wenn du was negierst, so referenzierst du so, und beziehst du dich darauf? So. Und das in Amerika ist das so ganz klar, habe ich das Gefühl, dass so die Greats, dass Leute, man pinkt, niemand würde irgendwie Big Daddy Kane ans Bein pinkeln oder Rakim oder irgendwas. Und würde sagen, ja Mann, die haben es gemacht so. Und hier ist es so dieses Bashing, keine Ahnung, Leute wie Torch oder sowas. Ich denke so, hey, die haben es gemacht einfach so. So ihre macht es, weil sie es gemacht haben so.
Ja, und zu den Beweggründen hat Manuelsen, als er da war, bei uns Folgendes gesagt. Also warum fangen Rapper quasi heutzutage an zu rappen?
Was ist heute der Beweggrund, warum Leute anfangen zu rappen? In erster Linie wollen die drippen, wollen Kohle machen, wollen Reichweite generieren und dann irgendwelche Modeklamotten machen oder irgendwelche Werbedeals kriegen und Kohle verdienen. Das ist der Antrieb von heute.
Ja, also soziale Mobilität würde ich das mal nennen, war immer ein Thema im Rap so und das ist auch legitim, dass voll. Man sagt, ey, und vor allem also aus dem Kontext, aus dem es kommt, wo es darum ging, für Leute auch ihre Lebenssituation verbessern zu wollen, zu können, das ist für mich noch nicht, da ist noch nichts Falsches dran. Ich glaube, wenn es der einzige Motor ist, dann wird es komisch.
Das hat er, glaube ich, gemeint. Weil, also das war ja auch nur ein Ausschnitt aus dem Interview. Er sagt ja auch, dass er damals quasi angefangen hat, weil er gesehen hat, er hat eine Stimme. Er kann was sagen, er kann eine Aussage machen, er kann Leute erreichen und was bewegen. So. Und im Vergleich zu heute hat er dann eben dieses Statement gebracht, dass die Beweggründe sich verschoben haben.
Also sicher so. Und natürlich, die sozialen Medien alle tun ihres dazu bei, dass es halt sehr schnell darum geht, eben sich zu zeigen und sich zu präsentieren und dass man in diesem Präsentationsmodus eigentlich vergisst, so sein Handwerk zu pflegen. Und ja, Manuelsen, klar, ist diese Generation an Leuten, die, ja, der einfach gemerkt hat, du, ich kann das. So, ich mache Sachen nach und wir haben ja alle in der Nachahmung angefangen. Ne? Genau. Der hat irgendwie, keine Ahnung, was er gemacht hat. Jodeci nachgesungen und gemerkt, hey, ich klinge wie die. Oder Boyz II Men. Und dann hat er gerappt und hat gehört, oh wow, ich kann das wie Biggie. Und so entsteht das. Ne?
Du bist ein politischer Mensch, hast du gemeint. Deswegen fliegst du auch immer wieder ein bisschen Politik in deine Musik ein. Du warst früher schon auf Demos mit deiner Mom, deinem Dad, war sehr engagiert. Du hast Workshops für Amnesty International gemacht. Und Themen wie Ausgrenzung, Privilegien, wir hatten es vorhin schon ein bisschen. Und du hast auch gesagt in einem jetzt kürzlichen Interview, du siehst auch im Hip-Hop ganz klar das Problem von Ausgrenzung und Rassismus noch. In der Hip-Hop-Szene sei deiner Meinung nach auch nicht, also ist nicht jeder gleich gesehen.
Ich glaube also, dass wir lügen würden, wenn wir so tun. Und es ist nicht so an mir, das zu beschreiben, aber es gibt viele Menschen in meinem Umfeld, die erleben Ausgrenzung. Nicht nur im Hip-Hop, sondern erleben Ausgrenzung. Und ich glaube, für uns als Teil der Mehrheitsgesellschaft, und ich bin ein deutscher, weißer Mann, so ich muss dafür durchlässig sein. Ich muss das hören. Und ich glaube, wir haben das lange, viele Leute haben das so weggewischt und gesagt, ach doch nicht hier und doch nicht im Hip-Hop. Und ich glaube, das ist falsch. Weil es ist da und ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit Alltagsrassismus, mit Ausgrenzung und auch untereinander. Also weil es ist eine Zeit, in der echt Solidarität ist ein hohes Gut und wir müssen gucken, dass wir zusammenbleiben und stark bleiben, weil es gibt ganz andere Kräfte, die wirklich rassistisch sind und rückwärtsgewandt, die uns an den Karren wollen. Und wenn wir nicht uns einig sind und auch uns klar darüber sind, dass wir unterschiedliche Erfahrungen und Biografien haben und dass die gehört werden müssen und dass jeder seine Stimme hat und auch erzählen können muss, ohne dass das irgendwie weggewischt wird, dann sind wir nicht gewappnet für diese Zeiten.
Und in Bezug auf Hip-Hop oder die Kultur, ich meine, du hast jetzt auch schon die ein oder andere Jahre mitbekommen, würdest du sagen, dass sich da was zum Positiven entwickelt hat, was diese Ausgrenzung und Rassismus oder Ungerechtigkeit, Minderheiten unterdrückt, geändert hat?
Also ich glaube, was eine große Errungenschaft ist, auch der Street-Rap-Generation ist, dass andere Stimmen gehört wurden, dass der Anteil an sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund viel, viel größer ist als in den Anfangszeiten in den 90er Jahren, wo viele der Rapper auch eben keinen Migrationshintergrund hatten. Es gab es immer auch. Es gab die Afrops und die Wasis und die Azads und so weiter. Aber es ist jetzt wirklich, es ist ein Sprachrohr für ganz viele Leute und auch eine Repräsentanz da. Du siehst Stars, so die sind wie du, die sind aufgewachsen wie du, die sind zum Teil sozialisiert wie du. Und das ist glaube ich, sehr wichtig und ist schon eine Errungenschaft. Dennoch glaube ich, ist noch ein weiter Weg.
Es gab eine Diskussion, da waren Prinz Pi, Aria von hiphop.de, Toxic, Manuelsen und noch zwei Personen, dessen Namen ich tatsächlich jetzt leider nicht mehr wiedergeben kann. Es tut mir leid an dieser Stelle. Es ging um die Werte von Hip-Hop. Und Prinz Pi hat sehr, meiner Meinung nach, sehr wertvolle und gehaltvolle Beiträge dazu gemacht und hat unter anderem auch das gesagt, das ist jetzt sehr verkürzt wiedergegeben. Und da ging es ein bisschen darum, im Vergleich zu früher, strukturelle Ausgrenzung und was jetzt die Möglichkeiten sind. Er hat gemeint:
Die Hip-Hop-Gesellschaft ist, wenn du so willst, klassenlos. Jeder kann halt irgendwie, ohne irgendwie Geld oder Zeitaufwand zu haben, kann halt damit
anfangen. Ich sehe den Kopf schütteln, ganz kurz.
Da ging es dann direkt weiter quasi. Er hat es allerdings bezogen, muss man dazu sagen, basierend auf der Karl-Marx-Definition von Klassenkampf. Ja. Dass jeder heute mit geringen Mitteln die Chance hat, was zu reißen.
Ja, also ich glaube natürlich an diese Liberalisierung, dadurch, dass die Technologie sich entwickelt hat und jeder zu Hause Sachen machen kann und jeder sich einen YouTube-Account macht und Sachen da hochstellt. Ich glaube trotzdem, der Zugang am Ende zu bestimmten Plattformen, die ist nicht für jeden gleich und das wissen wir auch. Also ihr seid im HR, ihr seid sicher auch eine Ausnahme hier in diesem Sender. Es gibt, glaube ich, wenig Leute, ne, mit afroamerikanischen Roots zum Teil, die hier rumlaufen. Aber Frankfurt ist voll von, ne, von diesen Biografien. Also ich glaube, dass ich da schon noch viel tun muss auch, und also in Sachen Repräsentanz und für mich ist es so, ich glaube, es ist einfach wichtig, wer spricht, so, und deshalb ist es, wenn du mich fragst, auf der einen Seite will ich was dazu sagen, auf der anderen Seite fühle ich mich ein bisschen unwohl, weil ich neben Menschen sprechen will, die was zu sagen haben und nicht für Leute sprechen will, ne? Und das, glaube ich, Manuelsen soll dazu was sagen und und all die anderen.
Ja, es ging ja ein bisschen dann glaube ich, wurde zum Teil ein bisschen falsch verstanden. Dann wurde darauf dann wieder reagiert. Sachen wurden aus dem Zusammenhang ein bisschen gerissen. Er hat jetzt einen ganz langen Brief bei rap.de, ein Statement quasi noch zu anderen Statements, zu seinem Statement quasi gegeben. Also da ging ein bisschen was hin und her.
Wir leben in hitzigen Zeiten auf jeden Fall. Und Hip-Hop ist eh dafür bekannt, aber die ganze Atmosphäre ist sehr hitzig. Und ich glaube, es ist wichtig, wirklich Leute aussprechen zu lassen, ihnen zuzuhören und also in den Diskurs zu gehen, zu sagen, ey, wir wollen hier zusammen, wir wollen irgendwie eine These, Antithese, Synthese, wir wollen an einen Punkt kommen, wo es irgendwie Sinn macht und wir einen gemeinsamen Raum schaffen. Und ich habe das Gefühl, im Zeitalter von Twitter-Notes und Punchlines, so kommt es manchmal ein bisschen kurz, dass man miteinander spricht und dass man sich auch irren kann, dass man was Falsches sagen kann und Leute nicht, ein korrigieren, ohne einen zu verdammen. So.
Also ich glaube, er wurde einfach nur falsch verstanden. Ihm ging es, glaube ich, darum, einfach zu sagen, es ist jetzt einfach weniger. Man kann mit viel mehr also viel leichter, wie du es auch gesagt hast, quasi Mucke machen. Er hat beschrieben, dass die herrschende Klasse die Produktionsmittel inne hatte und dass natürlich ganz viele Menschen beteiligt waren oder erst an denen vorbei. Du musstest erst an denen vorbei, bis das du deine Musik an den Markt gebracht hast. So. Genau. Und ich glaube, das meinte er, und das ist ein bisschen, glaube ich, verschwommen gegangen, muss dazu sagen.
Ich glaube, die Strukturen gibt es immer noch. Also es gibt Major-Plattenfirmen, die Sachen aussuchen. Es gibt bestimmte Formate im Radio. Ich meine, ihr seid ein sehr, sehr formatiertes Medium, wie du weißt. Insofern, ich glaube, wir sind da nicht drüber weg.
Ne? Nee, aber ich wollte, glaube ich, den Punkt machen, dass es auf jeden Fall wir in so eine richtige Richtung bewegen. Dass es weniger wird.
Ja, also im Hip-Hop ist so, dadurch, dass es eben einen Grad an Selbstermächtigung gab und Leute sich Strukturen gebaut haben, gibt's das, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht nur sozusagen die Menschen austauscht und die Strukturen bleiben. Das ist so ein bisschen auch eine Politik in Amerika, die man erlebt, dieser Platz am Tisch so. Ne, dass es auch für die afroamerikanische Community immer darum ging, an diesen Tisch zu kommen. Und jetzt viele Leute, nehmen die neue demokratische Movement zum Beispiel mit Ocasio-Cortez und sowas, die sagen, ey, wir müssen uns darüber überlegen, was ist dieser Tisch eigentlich, an dem wir sitzen wollen? Ist es der richtige? Kann man an dem Tisch, kann es da gerecht zugehen?
Ja.
Ist der nicht in Frage zu stellen? Ich glaube, das ist der nächste Schritt.
Es ging so ein bisschen, glaube ich, auch so in die Diskussion rein, als Jay-Z diesen NFL-Deal gemacht hat, da kam das Thema, glaube ich, auch ein bisschen auf. Da kam ja auch viel Diskussion, so ist das richtig, ist es der Move, NFL sehr weiß dominiert, so Kaepernick quasi, die ganze Geschichte damit. Viele haben sich solidarisiert mit ihm. Jetzt macht Jay-Z einen Deal, war das nur ein Money-Move oder
will er das von innen heraus
verändern?
Und ja, also ich stelle schon die Frage, was lässt sich alles von innen heraus verändern? Und ich glaube, man muss schon neue Konzepte denken und das sehen wir alles. Das wissen die Kids, die zu Fridays for Future gehen, dass wir irgendwie die Zukunftsfragen, zum Beispiel ökologischen, nicht denken können, ohne über gerechtere Wirtschaftsmodelle nachzudenken zum Beispiel und diesen Kapitalismus in Frage zu stellen. Das meine ich auch. Also das ist dann der nächste Step, zu sagen, okay, was, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und was ist wirklich solidarisch und was ist wirklich, also wenn wir über Teilhabe reden, was schafft wirklich Teilhabe am Ende?
Max Herre, der Rapper, der unter anderem für eines der schönsten Liebeslieder verantwortlich ist, nämlich das hier.
Mit dir steht die Zeit still. Du bist, was ich will, spürst du, was ich fühle, ist real. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich heb dein Stil, dein Sex-OP. Komm, relax.
Mit der großartigen Joy Denalane, Mutter deiner zwei Söhne und
20 Jahre,
20 Jahr. Jahre an deiner Seite. Krass, 20 Jahre dieses Jahr.
Also ja, beides, ja genau. Ja, Song und
Glückwunsch.
Das andere auch, ja.
Ihr seid ja, seid so ein bisschen ja das Liebespaar schlechthin gewesen. Über 20 Jahre hat man es irgendwie öffentlich miterlebt, gefühlt. Zumindest das bisschen, was nach draußen gelangt ist, wenn man sich eure Tracks anhört, die ihr zusammen gemacht habt, sticht so ein bisschen heraus, dass ihr auch sehr viel hinter den Kulissen, erst wenn der Fong fällt quasi, unter euch ausgemacht habt. Wie gesagt, ihr habt zusammengearbeitet, Trennung gab es, ihr seid wieder zusammen jetzt glücklich und ihr habt eine sehr erwachsene Liebe, wirkt es so ein bisschen so. So ein bisschen so eine, ich meine, klar, nach außen,
man kriegt 20 immer Jahre ist auch viel Zeit, um also zumindest in dieser Sache erwachsen zu werden. Und wenn man dann zusammen ist noch, dann hat man sich das in allen Facetten angeschaut auch.
Du hast einen Satz gesagt, in der Belastbarkeit offenbart sich die Liebe in ihre Substanz.
Oh, ehrlich?
Das kam aus deinem Munde.
Okay. was hatte ich da getrunken, oder?
Ist das, also ich meine, ihr habt viel durchgemacht und ihr habt viele Songs miteinander gemacht, musikalisch, aber ist das Musikalische vielleicht auch einer der vielen Bausteine, die euch quasi auch wieder zusammengeführt hat und bei euch so auch das Band so gefestigt hat?
Das weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall ein totaler Nährboden für uns, weil das einer der vielen Dinge ist, in der wir uns blind verstehen. So, und das gab es immer, diesen gemeinsamen Raum in der Musik und dieses Gefühl, ich kann was zeigen oder sie zeigt was und es kommt auf dieselbe oder sehr, sehr ähnliche Art und Weise an. Und keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber man legt eine Bill Withers-Platte auf und ja, so Momente. Zum Beispiel gibt es so eine Live-Platte aus der Carnegie Hall von 73 von ihm, da singt er einen Song, der heißt I Can't Write Left-Handed. So ein Antikriegssong, es war Vietnamkrieg und es kommt ein junger Mann zurück, andersrum. Er beschreibt einen Brief, den ein junger Mann schreibt, der seinen Arm verloren hat und er bittet seinen Kollegen, den zu schreiben. Ne? Und der geht an den Referent in seinem Heimatdorf und er sagt, ich habe diesen Brief geschrieben, kannst du es meinen Eltern beibringen, dass ich versehrt zurückkommen werde. Und das war so ein Moment, so ich habe das aufgelegt und es war klar, so 10 Sekunden später sitzen wir beide da, das ist auch ja 20 Jahre her oder sowas und in Tränen und fühlen das Gleiche bei dieser Musik. So, und das beschreibt es irgendwie ganz, ganz gut, dass ich das Gefühl habe, da ist jemand, der mich sehr, sehr, sehr gut kennt und der auch ja sozusagen diese Liebe zur Musik, aber insgesamt ein Gefühlsleben teilt.
Also in
oder dem Blick auf die Welt auch.
Ja, in dem Song Das Wenigste, den ich so ein bisschen 2009, also mit dir 2019 Version gefühlt, also bis jetzt, als ich mich auch aufs Interview vorbereitet habe, ist tatsächlich wirklich 36 Mal, glaube ich, in Dauerrotation einfach immer wieder, als ich so ein bisschen gedickt habe und geguckt habe so. Da sagst du, die Feindin der Liebe nicht die sich als Frieden verkleidete Gleichgültigkeit.
Ja. Yeah.
Mic drop.
Bra.
Skr.
Skr, skr. Du, ich habe eigentlich probiert, auf Punchlines zu verzichten auf der Platte, aber da eine musste mal raus.
Nee, aber was in dem Song, ich meine, da thematisierst du ja, dass man sich quasi am wundesten Punkt, am verletzbarsten Punkt, wo quasi man das wenigste von sich selbst ist, wenn man da gesehen wird. Und wenn man dann immer noch sagt, okay, das ist es, dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
Dann hat man auf jeden Fall gute Chancen, ja. So würde ich sagen. Genau, das ist die Idee von dem Song. Und natürlich auch diese Umkehrung mit dir anzufangen und alles ist so superlativ und das große Balzverhalten und der große Swag im Raum und so. Und ich meine, ihr kennt, ihr wisst, wie Liebeslieder funktionieren. Das geht eigentlich immer nur um das Größte und Beste und the most beautiful
thing ever. Die rosa-rote Brille.
Und so. Und das umzukehren, zu sagen, nee, einen Song darüber zu schreiben, was eigentlich passiert, wenn das alles weg ist und es nur noch um diesen Nukleus geht, das war die Idee. Und dann gibt es natürlich große Anleihen in der Musikgeschichte, zum Beispiel Donny Hathaway's Song for You, wo er genau das beschreibt, auch dieses Leben, acting out my life on stages. So, und dann ist er hinter der Bühne und da ist aber die eine Person, die halt weiß, wie es wirklich ist. So, das war bestimmt eine Anleihe. Gibt einen Song von Jacques Brel, Le Vieux Amant, die alte Liebe oder die alten Liebenden, der auch ganz viel Knowledge für mich hatte. Und das waren so die Anleihen.
Du hast ja auch gesagt, dass du in dem Album auch so ein bisschen, du wolltest quasi so in die Risse reingucken, die immer sich so aufgetan haben hier und da bei den Gabelungen oder...
Ja, also ich glaube, dass also Geschichten entstehen halt da, wo Dinge schief gehen und Dinge dann unverarbeitet sind. Sachen, die gut gehen, die geben keine guten Geschichten, das kennt ihr auch. So, das sind... Ja, also selbst deutsche Liebeskomödie muss durch irgendwas durch oder so. Also keine Ahnung, selbst die banalen Sachen.
Es gibt immer diesen Peak, ja, dann, wo dann quasi alleine trauern, so, zu Hause rumhockt. Kennt,
ja, und dann durch den Regen und genau, unter dem Fenster, whatever. Egal. Und das ist in allen Geschichten der Welt ist es so, dass man, dass die sich da verbergen, wo man seine Hindernisse überkommen muss. Und ich bin sozusagen an diese Stellen, an diese Bruchstellen oder so zurück und habe gesagt, ey, hier ist was für mich unverhandelt, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Das ist irgendwie auch awkward, vielleicht dahin zu gehen, sich zum Beispiel ein Thema wie Verlustängste, ein Song über meinen Vater oder sowas, sich dem zu stellen und zu sagen, ey, was passiert da und wie beantworte ich das jetzt für den Moment? Und das viele Gespräche mit Tour, der auch ein großer Sucher ist, genau an diesen Stellen mit meinem Freund Maxim, Singer-Songwriter aus Köln, der auch ein König der Melancholie ist.
In Tel Aviv wart ihr zusammen, gell? Und genau, habt ein bisschen genau, die Köpfe zusammengesteckt, genau, zwei Tage, zwei Nächte erstmal gequatscht.
Wie gesagt, in Jaffa. Da habe ich die eingeladen mal. Erst Maxim und dann kam Tour. Dann war ich nochmal da. Ja, interessant, war in Shuafat in so einem palästinensischen Geflüchteten-Camp und habe einen Workshop gemacht mit Jugendlichen dort. Krass. Sehr, total spannend alles.
War das zur Zeit von einer EM eigentlich?
Nee, das war 2017 alles. Okay. Genau. Also Ende 2016 war ich mal im Dezember da und dann 2017 im Januar zum Arbeiten und dann kam ich nochmal wieder, so Mitte 2017.
Ich frage, weil... du scheinbar sehr offen bist, wenn du angesprochen wirst und Fußball schaust in Tel Aviv am La La Land Strand.
Ja, das ist, ja, der ist bekannt dafür. Aber das war wann anders. Ja. Ich habe eine Großtante, die da von dieser Stelle ist.
Sehr gut. Nee, wurde sehr positiv wahrgenommen tatsächlich, dass du da hockst, Fußball guckst und halt. Also, wie, es ist ja auch, ich meine. Wir reden jetzt auch miteinander, ja. Das ist so. Und klar, du bist in der Öffentlichkeit seit 20 Jahren, aber du bist ja auch ein ganz normaler Mensch, der ganz normale so Manieren an den Tag bekommt.
Spätestens beim Fußball, ja, wird das alles ganz, ganz normal.
Wird es sehr, sehr menschlich und geht mit reduziert quasi auf die Basis. So. Und ja, es war auf jeden Fall schön zu sehen, wurde mir zugetragen. In einem anderen Interview 2012 hast du gesagt, dass du froh bist, wenn deine Kinder erwachsen sind und du noch was von der Welt sehen kannst. Ist jetzt langsam soweit und wieder ein bisschen mehr Freiheit hast jetzt und dass du Reisen als Privileg auch siehst.
Reisen ist ein absolutes Privileg und ich glaube, das wissen so viele Leute, die jetzt die Grenzen hierher dicht machen wollen, nicht? Wir haben einen Pass, also ich habe den, ich weiß nicht, ob ihr auch einen Deutschpass habt, aber mit dem kommt man in 161 Länder, in die meisten Visa frei. Wenn du einen Pass hast, keine Ahnung, zum Beispiel einen palästinensischen oder sowas, den afghanischen Pass zum Beispiel, 6 Länder oder sowas und das einfach nur qua Geburt. So, du hast dich nicht entschieden für irgendwas und insofern ist das ein Riesenprivileg und ich glaube natürlich auch viel dieser Weltoffenheit, die wir hier vermeintlich haben, hat auch damit zu tun, dass wir viel sehen durften. Und ich schätze es sehr, und aber für mich ist auch klar, dass ich das jedem Menschen auf der Welt wünschen würde, dass er das hat und dass das für mich ein Selbstverständnis ist, dass man dafür auch einsteht.
Ja, ein Kollege von mir, weil wir es vorhin von Israel hatten, der ist Iraner, hat einen iranischen Pass und er führt, glaube ich, 9 von 10 Checkpoints auf dieser Liste von Leuten, die nicht rein dürfen. Es wird so komplett alles so Geburtsort, Teherrahmen hier und da und allem drum und dran. Und die nehmen den auch regelmäßig. Der ist halt, also Ewigkeiten ist der schon da, fliegt immer wieder hin, so, war locker, vielleicht sogar mehr als du da, ich weiß es nicht so. Mhm. Aber halt immer wieder auch den Struggle so. Du hast auch gesagt, man öffnet sich durch Reisen. Gibt es irgendeinen Ort, den du unbedingt nochmal sehen willst?
Es gibt viele Orte, die ich gern sehen will. Natürlich ist, also für mich gibt es zwei Arten von Reisen. Das eine ist so diese, wirklich diese Neugierde zu stillen und sagen, ey, da will ich mal hin. Und das andere ist eher sozusagen Orte an Orte zurückzukehren und sozusagen eine tiefere Beziehung dazu aufzubauen. Athen ist so ein Ort, da bin ich ganz viel als Kind gewesen und jetzt immer wieder und mir macht es Spaß. Ich will da auch noch 100 Mal hin und da auch mal leben, vielleicht eine Zeit lang, weil es einfach dann eine andere Art von Reisen ist und sich verbinden mit einem anderen Ort.
Sprichst du Griechisch eigentlich?
Nee, ich kann fluchen, ich kann bestellen. Aber,
vor oder nach dem Bestellen.
Ja, ihr kennt es ja. Ich kann ein paar Sätze so gut, dass ich Antworten kriege, die ich dann nicht verstehe. Weil ich so eine Gesprächseinladung ausspreche, ohne weitergehen zu können. Meine Familie, ja, die findet es immer sehr peinlich, wenn ich so auf Griechisch mache.
Okay, aber gibt es irgendeinen oder den du jetzt, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal weggehen könnte, da will ich auf jeden Fall nochmal hin von der Art Reisen, die du quasi, in Orte, die dich interessieren?
Ja, also ich habe zum Beispiel, ich war nie in Argentinien. Buenos Aires hat mich immer total interessiert als Ort. Mexiko interessiert mich zum Beispiel auch. Es gibt viele afrikanische Länder, die ich nicht gesehen habe. Gibt da auch noch Orte, die ich gerne sehen würde. Ich denke, wir reden jetzt ein bisschen anders über das Reisen, weil natürlich diese ganze Klimadiskussion da mit reinspielt und ich denke schon, dass man das bedenken sollte auch in Zukunft. Also wie viel kann man reisen oder kann man das in irgendeiner Form auch ausgleichen, wenn man es tut. So, deshalb gibt es da auch bei mir so ein bisschen einen Paradigmenwechsel gerade, dass ich sage, also das so unbedacht zu tun ist es vielleicht nicht, aber irgendwo hinzugehen, weil man zu tun hat und das kann ich mir total vorstellen.
Nicht im Privatjet, sondern ausnahmsweise mal nicht.
Ja gut, man muss jetzt auch nicht den Atlantik überqueren im Boot wie Greta Thunberg, wo es super ist, aber die kommt ja nicht zurück gerade, die will zurück und das geht irgendwie nicht.
Ja, und da gab es auch Diskussionen, dass es vielleicht doch nicht so, also sie vielleicht, aber dann die Leute, die mit ihr waren. Und
ja gut, aber das ist, wie gesagt, ich finde, da müssen auch sich die Leute wirklich an die eigene Nase fassen. Also es gibt niemanden, der nicht in dieser Welt lebt und widersprüchlich ist in der Art und Weise, wie er konsumiert. Das ist leider nicht möglich.
Und mittlerweile nicht mehr so vernetzt und verflochten. Spannendsten Ort bisher für dich, der dich jetzt Athen mal beiseite, weil es ist offensichtlich, aber einer, der dich in irgendeiner Form, wo also, du gesagt hast...
Es gibt natürlich Reisen so, und es ist auch natürlich Lebensphasen, in denen man das macht. Ich glaube, das erste Mal zum Beispiel, als wir 97 in Ghana waren, um Tabula Rasa damals zu drehen bei Sekus Mutter, das war schon ein unglaublicher Ort für mich, weil ich so einen Ort noch nicht gesehen hatte davor. Ich war in Südostasien gewesen davor, da gab es auch sowas wie Yard oder sowas oder eine bestimmte Art von, wie Großstadt funktioniert. Das zu sehen und... einfach da Leuten zu begegnen, zu verstehen, einfach wie rooted auch die Musik, die wir mögen, ist zum Beispiel. Sekus Mutter hat eine Schule außerhalb in einem Fischerdorf, das heißt Kokobiti. Zum Beispiel, damals habe ich ein paar Mal früher erzählt, zu sehen, wie zum Beispiel die Fischer die Boote reinziehen und diesen Call and Response. Und du merkst plötzlich, ey, das ist nicht James Brown, Get Up, der hat das nicht erfunden, sondern das ist einfach 1000 Jahre alt. So. Das ist schon immer da. Solche Dinge haben mich, glaube ich, sehr fasziniert damals. Auch noch mit Joy nach Südafrika zu gehen, zu ihrer Familie, nach Soweto. Das war sehr prägend für mich. Ja, jetzt ich war in Addis Abeba, das war unglaublich interessant auch. Zu dem Zeitpunkt bin ich viel gelaufen, ich bin Marathon gelaufen 2016 und in ein Land zu kommen, wo halt der Billboard nicht Messi ist oder Schweinsteiger, sondern Haile Gebrselassie, Selassie, so ein Marathonmann, so, das war total interessant.
Wie kaputt warst du nach dem Marathon?
Du, erstmal krank geworden, um ehrlich zu sein. Krank geworden, Meniskus gerissen und
sich seiner Grenzen bewusst geworden.
Ich kann davon abraten. Ich kann abraten.
Ich finde es krass, wie viele Leute Marathon rennen. Also wirklich auch quer durch die ganzen Gesellschafts- und Altersschichten durch. Und ich ziehe meinen Hut, ey, wirklich. Okay. Ja, 42 Kilometer einfach da.
Man braucht ja kein Talent, man braucht nur Disziplin.
Wille. Und Wille. Ja. Ich glaube, viel passiert im Kopf bei diesen ganzen Sachen.
Ich glaube, darum geht es ein bisschen, dass man sich das gerne beweisen will, dass man dass man irgendwie diesen Fokus behält.
Seine Grenzen erkennen irgendwie, bis wohin seine Grenzen gehen.
Ja.
Du hast auch gesagt, auf dem Album hast du dich auch bewusst mit offenen Fragen beschäftigt. Also nicht quasi was Abschließendes, sondern du hast es auch einfach mal so stehen lassen. Und wir geben bei UFM auch immer gerne was zurück, gerne auf der Straße, und wir schauen nach Möglichkeit, was junge Leute auf der Straße fragen, was gerade ihre Themen sind, was sie so bewegt. Und sagen, wir haben Leute hier, die können vielleicht ein bisschen was zurückgeben, und wir haben jetzt zwei Leute gefragt, und das erste ist die Katha. Und sie hat folgende Frage an dich, Max.
Hey Max, ich bin Katha, ich bin Selbstsängerin und ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Sag mal, wenn du in der Zeit nochmal zurückgehen könntest und du nicht wüsstest, ob das alles so klappen würde mit deiner Kunst, würdest du dich trotzdem für sie entscheiden?
Sei es der Musiker oder der Vater, wer soll zu Wort kommen? So, ja, ich glaube, man soll für seine Träume gehen. Und ich glaube, mit der Musik ist es schon so, dass man muss es ganz machen. Und man muss sich dieser Sache verschreiben und alles auf diese Karte setzen, um wirklich auch diese zwingende Power in sich zu finden, das zu wollen. Und dann kann man gucken. Aber ich glaube, man muss sich eine Zeit nehmen und so sagen, ey, ich probiere das jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre und mit allem, was dazugehört, und da nicht zweigleisig zu fahren. Grundsätzlich, ich kann es jetzt sagen, aus meiner jetzigen Perspektive, ich habe Zivi gemacht, also Schule fertig, mit 2 Jahren Verspätung dann Zivi, und bin eigentlich nahtlos in das Musikerding gekommen. Und natürlich stelle ich mir manchmal die Frage, ey, was wäre gewesen, wenn du noch einen anderen Beruf hättest, und wäre das nicht cool? Also ich bin ein großer Fan davon, wenn man sich auf mehrere Beine stellt. Aber ich glaube, initial muss man für das gehen, wofür man brennt, und alles da drauf setzen. Sonst hat man immer diese Hintertür und macht es nicht richtig. So.
Sehr wahrscheinlich, ja. Und dann haben wir noch einen gefragt, Pierre, der hat folgende Frage.
Hey Max, ich bin momentan in einer Erzieherausbildung und wir reden momentan sehr viel über den Klimawandel, und leider kommen öfters immer mal Personen dabei herausgesprungen, die den Klimawandel, ja, sich davor verschließen, vielleicht auch selber ein bisschen aktiv zu werden, was zu machen. Und wie kann man diese Person wirklich überzeugen, dass sie auch etwas Großes in der Sache sehen und auch etwas an sich selber zu ändern? Das wäre jetzt meine Frage an dich.
Ja, also leugnen kann das niemand, der an die Wissenschaft glaubt, weil das ist alles belegt und bewiesen, und da gibt es keine Interpretation so für Fakten. Und ich glaube, dass Fridays for Future schon dieses Bewusstsein auch pushen gerade, und dass junge Leute eben diese Dringlichkeit auch sehen, weil ich glaube, wir leben in einer anderen Zeit. Leute dieser Generation stellen sich Fragen begründeterweise so, will ich Kinder kriegen noch oder nicht? Wie sieht unser Leben in 20, 30 Jahren aus? Und das ist kein Witz. Und ich glaube, also man kann Leute eben bewegen, indem man sie mit den Fakten konfrontiert. Und es hat eben 2 Ebenen. Das eine ist, was kann man für sich tun und wie kann man für sich ein Bewusstsein entwickeln? Und das andere ist, wie kann man sich engagieren, um zu sagen, die großen Weichen werden gestellt, natürlich auch politisch. Also wie können wir Zukunftsfragen eben beantworten? Die Frage nach einer gerechten Gesellschaft, die trotzdem nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Kann Kapitalismus funktionieren? Das ist ein Wirtschaftssystem, und das auf Wachstum basiert. Es funktioniert nur im Wachstum. Wir wissen aber, dass Wachstum auf der Welt eben ein Ende hat. Also ist das die wichtigste Frage, die zu stellen ist. Gibt es ein System? Gibt es eine Möglichkeit für gesellschaftliches Zusammenleben, das nach dem Kapitalismus kommt? Und dann kann man zu den alten Lehrern zurückgehen und man kann sich neue Konzepte überlegen. Aber ich glaube, sind die wichtigsten Fragen.
Ja. Würde ich auch unterschreiben, definitiv. Und wenn man sich bei sich quasi guckt, dass man halt auch nicht von 0 auf 100 versucht, sich jetzt komplett umzukrempeln, weil du hast vorhin gesagt, so, ich glaube, keiner kann, oder es ist unfassbar schwer, quasi durch die Welt zu laufen, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen.
Es sind eben 2 Sachen, und ich glaube, dass Leute sich oft schachmatt setzen lassen, weil es dann heißt, ja, du machst ja auch nichts, du machst zu wenig. Das ist wichtig, so bei sich zu gucken, und gleichzeitig gibt es Dinge, die können wir sozusagen nur alle zusammen beeinflussen. Nämlich die Art und Weise, wie wir produzieren. Ne? Und jetzt so, du bist nicht schuld am Dieselskandal. Da sitzen Leute, die sind, ja, ich nehme dich hier aus der Pflicht, Simon, in diesem Moment. sondern das sind Leute, die sind Entscheidungsträger, und da muss man Druck machen. Das sind politische Entscheidungen, die getroffen werden, und das sind 2 Ebenen. Und die eine ist wichtig und die andere, aber man darf sich eben auch nicht aus dem Rennen nehmen lassen, nur weil man irgendwie bei H&M gerade ein T-Shirt gekauft hat. So.
Wir haben jetzt viel berührt, wir haben leider nicht so viel Zeit gehabt. 7 Jahre hast du dir Zeit gelassen für das Album. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. aber ich persönlich finde, du hast ein zeitloses Album wieder geschaffen. Da sind nämlich wieder Sachen drauf, die wirklich, ich glaube, auch noch in 20, in auch noch in 30 Jahren, so wie gesagt, ich habe das Wenigste ist für mich mit dir 2019-Version geführt. Das ist mit dir jetzt immer noch, kannst du spielen. Mhm. Du hast ein zeitloses Album geschaffen, meiner Meinung nach.
Wär schön, wenn es so ist. Also es ist auf jeden Fall immer der Antrag und der Versuch, das zu machen. Und interessant ist, habe ich mit meinem Vater gestern darüber unterhalten, über dieses Wort, weil Zeitlosigkeit entsteht eigentlich nur, wenn du was machst, was zwingend in die Zeit ist, in der du es machst. Wenn es in die Zeit rein, in der du es machst, keine Relevanz entwickelt, dann kann es auch die Zeit nicht überdauern. Also ist das immer ein interessantes Wort eigentlich. Aber klar wünscht man sich, was zu machen, was Bestand hat. Und ich kann sagen, von den letzten Platten, die ich gemacht habe, wenn es dann 2, 3 Songs sind auf einem Album, die das schaffen, dann hat man viel erreicht. Und ich probiere die Ratio hochzuschrauben und hoffe, dass es vielleicht ein 4. oder 5. ist auf dem. Wir werden sehen.
Also ich würde meine Unterschrift jetzt nicht machen, dass quasi jeder Song quasi noch Bestand hat, zeitlos irgendwann.
Jetzt,
aber es gibt definitiv
jetzt
so den einen oder anderen.
Wir reden einfach in 7 Jahren darüber.
dein Weggefährte Afrop bringt am 27.11. seine Platte raus und kommt demnächst auch vorbei. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht hast du jetzt, ich meine, ihr kennt euch jetzt schon auch Ewigkeiten so, aber gibt's irgendwas, was du noch nie sagen wolltest, was ich an deiner Stelle quasi stellvertretend ihm mitgeben kann, wenn er dann bei uns ist?
Er weiß, also Afro weiß genau. Er ist mein Herz, wirklich einer meiner wichtigsten Weggefährten und Freunde und für mich der loyalste, empathischste, gutmütigste Typ, den ich kenne. Ein wirklich ein Segen für uns alle, dass es ihn gibt. Und er ist vom Himmel gefallen nach Stuttgart-Weil im Dorf und hat deutschen Rap.
Hat den
deutschen Rap einmal durchgeaftroppt, 20 Jahre lang. Und ich freue mich sehr für ihn. Ich freue mich auf die neue Platte. Ich habe ein bisschen was gehört. Kann ich kurz ausholen? So, als wir im Turbus unterwegs waren, 90er Jahre, 99. Afrop ist immer der Turbus-DJ und eigentlich ist der legt nur Soul-Musik auf. Patrice Rushen und Earth, Wind & Fire und singt. Und nachts um 3 siehst du ihn noch da unten. Aber immer mit so einer ganz leisen Stimme. Und er hat sich nie getraut, diese Gesangsstimme eigentlich auszupacken. Ne? Also nur in diesem Dancehall-Style. Auf dem Album sind ein paar Sachen drauf, wo er diese Stimme vorgeholt hat. Und da bin ich besonders stolz drauf, dass er das macht, weil das ist einfach eine große... großes Geschenk für uns alle.
Ja, schön. Aber so wie du ihn beschrieben hast, ich habe mir das MTV Unplugged angeguckt, 1, 2 Songs daraus und bei Erste Liebe, ich glaube, es war euer Abschluss, als du mit Joy gesungen hast, da hast du quasi nochmal auf ihn gezeigt, saß in der 2. Reihe und hast gemeint, guck, wo wir es hingeschafft haben. Und dann, sorry Afrop an dieser Stelle, aber ich muss sagen, ist ihm eine Träne runter.
Ja, weil Mann, der ist Soulboy, Mann, darum geht es doch. Mit unserer Musik, es geht ja nur darum, dass wir berühren und dass wir uns wegtragen lassen. Und das ist in der Kirche erfunden, diese Musik. Und wenn wir es machen, muss da ein Stück Kirche auch mit durchkommen.
Also. Aber ich glaube auch, es war dieser ganze Moment, weil du auch nochmal gesagt hast, guck, wo wir es hingebracht haben, so, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt sind.
Und er
so
weiß, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, da war er 15, 16, so Skinny Boy, Weilendorf, schlackrige Hosen, Ewings angehabt, die aussahen, als wären die Größe 48, weil so groß an seinen schlachsigen Beinen, VfB-Trikot, Pro. Und wir sind echt einen weiten Weg gekommen und er hat noch nicht mal gerappt damals oder zumindest nicht. Ne, hat sich nicht getraut, in der Crew zu rappen. Und ich finde, für mich ist er nach wie vor einer der Größten. Ich weiß nicht, wer ihn live gesehen hat. Es ist wie Buster oder Method Man oder solche Leute live zu sehen. Er ist eine der prägnantesten Stimmen, die wir je hervorgebracht haben. Und wir müssen alle stolz auf ihn sein.
Was sollte ich ihn? Also ich jetzt als ich, nicht ich als du quasi. Was sollte ich ihn auf jeden Fall fragen?
Was du ihn fragen sollst? Ja. Warum er so lange gebraucht hat, warum er sich so lange nicht getraut hat, seine Gesangsstimme auszupacken. So, was los mit ihm ist.
Alles klar, dann stechen wir mal, bohren wir mal ein bisschen nach da in die Risse, da wo es wehtut vielleicht ein bisschen. Nee, sehr schön. Wir sind leider schon wieder am Ende. Tatsächlich, es war großartig. Es war mir immer wieder eine Freude auf jeden Fall mit dir.
Dankeschön.
Mein Name ist Simon, unser Gast Max Herre. Das Interview gibt es wie immer im Director's Cut auf YouTube. Ganze Sendung mit dem Mixen von DJ Key zunehmend Stream. Für die Podcast-Fans, wie gesagt, auch als Podcast auf ufm.de. Athen ist draußen. Hört es euch an. Wir sind es jetzt auch, wir sind auch draußen. Und ein schlauer Mann hat mal gesagt, Dinge wachsen, wenn man sie teilt. Sie werden nicht kleiner, sie werden auch nicht weniger. Sie wachsen, wenn man sie teilt. Max, danke, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank.
Die letzten Worte gehören noch dir.
Ja, tausend Dank für die Sendung. Ich finde, ihr habt ein Hammerformat hier und ihr macht das großartig. Und ich wünsche euch viele, viele Jahre Erfolg und dass ihr viele Leute hier vom Mikro habt, die ihr Herz offenbaren und die ihr an Stellen bringt, an denen sie verzweifeln, wie ich heute.
Ja, vielen Dank.
Featuring Flex FM. Run, run, run.